Es wird wieder geströmt von unserer Bühne aus. Was jetzt folgt, ist ein Beitrag, und zwar der mit den, glaube ich, höchsten Produktionskosten, die wir bis jetzt hatten. Und zwar von der Crew One United, One Up, die Graffiti Crew. Und die haben ja die Wände bunt gestaltet, Lack in der Gegend rumgesprüht. Und das könnt ihr euch jetzt angucken. Freut euch drauf, läuft genau ab jetzt.
Go along with an illegal action, you get to feel that adrenaline rush.
Hallo liebes Publikum, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich sehr, heute folgenden Talk ankündigen zu dürfen und auch noch zu moderieren. One Up, analoge Rebellion 2.0. Mein Name ist Basti und ich bin auch aus persönlichen Gründen und aus persönlichem Interesse besonders glücklich, hier drei VertreterInnen der Berliner One Up Crew begrüßen zu dürfen. Diese nimmt seit vielen Jahren progressiv Einfluss auf das Stadtbild von Berlin. Ihr Schaffen bespielt immer mehr unterschiedliche Räume und nutzt dafür ganz verschiedene Tools. Präferiertes Mittel dafür ist aber immer noch die Sprühdose. Als allererstes würde ich euch bitten, stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, seit wann gibt es euch und wofür steht die Crew?
Hallo, wir sind One Up, wir sind eine Graffiti-Crew, die es seit 2003 gibt, wurde in Berlin-Kreuzberg gegründet, aber ist inzwischen in vielen Teilen auf der Welt aktiv. Wir sind keine Graffiti-Crew im klassischen Sinne. Was uns von den anderen unterscheidet, ist, dass wir auf Einzelnamen verzichten, was unter Sprühern nicht üblich ist. Und vor allem eher so eine Art Zusammenschluss von Freunden sind, der immer wieder wächst, mit viel Kommen und Gehen. Und vor allem das gemeinsame Ziel haben, unseren gemeinsamen Namen oder dieses Emblem One-Up überall möglichst gut sichtbar zu verbreiten. Und dafür benutzen wir unterschiedlichste Techniken, eben nicht nur Sprühdosen, sondern auch Feuerlöscher, Farbrollen, was auch immer uns gerade einfällt und welche Techniken. Und was vor allem auch wichtig ist, dass bei uns nicht immer das Ergebnis im Vordergrund steht, sondern der Weg dahin, das Bild zu machen. Das heißt, dass manchmal überhaupt, wie wir das Bild an möglichst gut einsichtigen Stellen hinterlassen, am Ende viel interessanter ist, als eben das, was am Ende bei rauskommt. Und deswegen ist bei uns auch die Dokumentation von den Aktionen sehr wichtig. Und es gibt unsere Aktionen im Internet zu sehen, in Büchern, in Videos, die wir produzieren. Und One United Power ist die Bedeutung von One Up ausgesprochen. Also alle ziehen gemeinsam an einem Strang.
Ja, vielen Dank. Was hat sich seit euren Anfangsjahren im Vergleich zur heutigen Zeit für euch verändert? Also eure Intention zu malen, die Methoden, du hast es gerade schon, etwas angesprochen. Das würde mich interessieren.
Also würde sagen, dass natürlich, also die Crew besteht ja jetzt schon seit 17, 18 Jahren und natürlich hat sich in der Zeit viel verändert, also auch erstmal in dem Aktionsraum, also jedes Jahr Ja, kamen auch Leute dazu oder sind gegangen oder ist verreist. Also, ja, also die Reise, das Reiseaufkommen ist auf jeden Fall hat zugenommen und dann auch auf verschiedenen Kontinenten, nicht nur in Europa, sondern halt weltweit. Dann würde ich sagen, dass halt von dem, sag ich jetzt mal, anfänglich war schon sehr viel Straßen. Graffiti vor allem in Berlin sehr sichtbar, also diese großen, sehr eckigen Blocks, die so zwischen 2003 und 2005 oder so 2006 aufgetaucht sind. Und dann hat sich das, was gerade schon angesprochen wurde, halt die Techniken sich so ein bisschen, also ja, sind einfach viel mehr geworden. Und dann hat man angefangen hochzustreichen und runterzustreichen. Und ja, also es gibt einige, die finden halt Feuerlöscher-Text halt extrem gut und das wird halt sehr viel gemacht, aber auch wurden auch immer mehr Züge bemalt oder Aktionen auch Züge, also Notbremsen und so weiter. Und ich glaube, dass halt immer neue Methoden und Techniken dazu kamen und die halt jetzt mittlerweile so einen bunten Strauß an Aktionen darstellen. Ja. Oder? Hat sich schon einfach so ausdifferenziert, würde ich meinen. Und halt je nachdem, auf was wir Bock haben, es Sachen gerade mehr gepusht wurden. Also im letzten Jahr wurde, weil auch die U-Bahn hier gerade so paradiesische Zustände kurzzeitig waren, wurde halt plötzlich sehr viel mehr Züge wieder gemalt. Und ich glaube, das variiert so, oder? Was meinst du?
Ja, es gibt natürlich Kommen und Gehen. Also ich persönlich bin noch nicht so lange in der Gruppe, aber ich finde es sehr angenehm. Und ja, die U-Bahn malen hat auf jeden Fall paradiesische Züge angenommen in den letzten 3 Jahren, weil halt teilweise die Sachen, die man da in die U-Bahn gemalt hat, bis zu einem, also mehrere Monate oder teilweise sogar ein Jahr unterwegs waren. Das erweckt natürlich viel Aufmerksamkeit. Die BVG kam da auf jeden Fall nicht hinterher mit dem Putzen. Und das hat man natürlich dann knallhart ausgenutzt. Und das war schön. Aber auch das Reisen hat immer größere Züge angenommen. Und so sind natürlich immer richtiges Highlight, wenn da wirklich aus allen Ecken, wo wir sonst noch so ein paar Kollegen haben, Leute mit dazukommen und sich dann treffen, ob in Athen, in Neapel oder in Bangkok. Das ist auf jeden Fall top und ja, macht auf jeden Fall Laune, die ganze Geschichte.
Ihr seid schon sehr viel rumgekommen und sehr viel gereist, was ich sehr faszinierend und super sympathisch finde. Und dazu die Frage, wo ihr denn schon überall auf der Welt denn wart. Also habt ihr die Welt wirklich auch im Detail durchdrungen oder eher so bekannte Plätze nur anvisiert? Und was mich auch interessieren würde dazu noch, die unterschiedliche in den Kulturkreisen, wie sind die Leute dort so drauf, euer Graffiti-Kunst gegenüber? Wie ist die Akzeptanz oder die Illegalisierung dort von Graffiti in den verschiedenen Ländern? So, was gibt es da so von Feedback von den einheimischen Personen? Also sei es Überwachung, Strafen, gibt es rechtsfreie Räume? Also es ist ja überall auf der Welt wahrscheinlich auch ein bisschen anders.
zu den Reisen. Wir sind wirklich viel gereist. Ich kann jetzt gerade, fällt es mir schwer, alles aufzuzählen. Ich denke immer davon aus, dass wir in den meisten europäischen Hauptstädten gemalt haben. In vielen Städten auch in Deutschland, also auch Hamburg, auch in München oder Leipzig. Gibt es einige, weil viele von uns auch einfach, wenn sie nicht nur zusammen malen, sondern einfach irgendwo unterwegs sind, immer mal wieder hier und da ein Piece hinterlassen. Ansonsten waren wir relativ viel in Lateinamerika, in Mexiko, auch Kolumbien, Kuba öfters. Auch in New York haben da auch schon die U-Bahn bemalt und auch an großen Autobahnen irgendwie großflächige Bilder hinterlassen. Wo es natürlich, wo man sagen kann, natürlich auch darum geht, halt die Länder zu erkunden. Also es geht eben bei uns auch darum, so durch das Malen die Länder zu erfahren und vor allem wie die ticken. Ich glaube, durch Graffiti kriegt man immer einen ganz guten Eindruck davon. Also gerade geht es ja bei Graffiti darum, um Regelbrechen oder eben da, wo man normalerweise nicht malen sollte, es trotzdem zu probieren. Und natürlich muss man sich mit der Stadtarchitektur auseinandersetzen, muss gucken, wie kommt man auf die Häuser rauf. Das ist in Berlin beispielsweise, wo die Dachböden, wo es flächendeckend Dachböden und Flachdächer gibt, ganz anders als in New York, wo man auf Feuer an Feuerleitern seitlich hochklettern muss und Angst haben muss vor den ganzen Waffenbesitzern, die da in den Häusern wohnen und Angst vor Einbrechern haben. Und ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Erfahrung, auch Länder mitzukriegen. Und so den härtesten Kontrast, würde ich sagen, den wir hatten, gerade zu Berlin beispielsweise, wo man ja auch schon immer mit Repressionen rechnen muss. Also es gibt Graffiti, ist in den meisten Fällen illegal, gerade was wir das tun. Wir fragen nicht nach Erlaubnis. Es gibt auch eine eigene Soko bei der Polizei, die Graffiti verfolgt und die auch Akten und Datenbanken anlegt über die Sprüher. Und deswegen, so wie wir jetzt hier auch sitzen, wir halt eben komplett anonym sein müssen und das auch immer maskieren und aufpassen, dass wir wenig Spuren hinterlassen. Und es gibt dann aber auch Länder wie beispielsweise Indien, wo es komplett das Gegenteil der Fall ist, wo wir die Erfahrung gemacht haben, das ist eher komisch, wenn wir uns vermummen. Und anders als wir es in Deutschland oder woanders her gewohnt sind, müssen wir uns nicht verstecken, sondern wir können sogar einfach in jeder Wand, oder es war unsere Erfahrung, konnten wir überall fragen. Und dann kam eher die Gegenfrage zurück, was es denn kosten würde, wenn wir die Wand bemalen. Oder wir hatten auch Fälle, in denen man halt auch teilweise sehr Leute, die wenig haben eigentlich, uns Geschenke vorbeigebracht haben, uns Essen und Trinken gebracht hatten. Wir hatten sogar öfters sogar den Fall, dass die Polizei, die regionale, vorbeigekommen ist und uns mit Tee und Süßigkeiten versorgt hat und uns mehrfach bedankt haben, wie nett es ist, dass wir ihre Stadt schön machen. Vielleicht können wir von anderen Reisen können wir auch berichten, wo das wieder komplett gegenteilig war. Da kannst du vielleicht auch mehr was zu erzählen.
Ja, also zum Beispiel vor kurzer Zeit waren wir in Australien. In Australien läuft das halt ganz anders. Also es ist halt ein sehr repressive Demokratie. Graffiti wird auf jeden Fall anders geahndet als hier. Also Personen, die dort Graffiti machen, vor allem Züge malen, aber auch in den Streetbombings machen, müssen werden halt sehr schnell, sehr viel überwacht. Es gibt dann Peilsender in den Autos, es werden Verkehrskameras ausgewertet, Kameras an Müllautos, die irgendwo in der Nähe doch vom Yard dann irgendwie vorbeifahren. Und auch nur für so eine Handvoll von Panels an Zügen, also noch nicht mal eine große Aktion oder jemand, der halt jeden Tag malt, sondern es vielleicht 10 Züge gemalt hat, kann auch sein, dass er dann für mehrere Monate ins Gefängnis kommt. Oder Personen, die von außerhalb von Australien, denen werden dann die Pässe weggenommen, die dürfen dann erstmal nicht mehr ausreisen und dann praktisch auf die Gerichtsverhandlung warten und müssen mit sehr hohen Geldstrafen und dann auch im Einreiseverbot, wenn sie ausgewiesen werden. Also da waren wir halt super geschockt, dass halt überall es Kameras gibt, schleicht sich dann auch so eine Paranoia ein, dass man fährt im Auto lang und dann denkt man so, okay, jetzt sind wir schon wieder durch 50 Kameras gefahren, also die können unseren Weg nachzeichnen und dann überlegt man sich dauernd, ob man das Auto nicht wechselt oder wie man halt sonst irgendwo an einen Spot hinkommt, um irgendwas zu malen, wo man nicht gesehen wird. Und es ist natürlich auf der einen Seite eine andere Art von Abenteuer oder so Robin Hood spielen, aber gleichzeitig ist es auch richtig belastend. Also man ist wirklich, also so Repression oder so Paranoia kann einen auch richtig zerfressen, dass man halt auch so ein bisschen wie Spaß an dem Ganzen oder das dann halt doch bezweifelt, so, weil es halt schon sehr, zumindest in Australien habe ich so wahrgenommen, dass es halt sehr omnipräsent ja, repressiv ist. Und, aber zum Beispiel in anderen Ländern hatten wir ganz andere Erfahrungen.
Ja, für so entspannte Malsituationen, wo man nicht nach Indien fahren soll, hat man teilweise ja so eine Rechtsfeierräume, findet man ja auch in Südeuropa. Also ich meine, unser Lieblingsbeispiel ist da vielleicht so Athen. Also bis vor ein paar Jahren in der Exarchia, in diesem quasi linken Stadtviertel oder anarchistischen Stadtviertel in Athen, da kann man halt, oder sind wir mit Leitern tagsüber durch die Straßen gezogen und haben da zweite, dritte Reihe Bilder gemalt. Und da war das absolut kein Problem, oder vor Militärpolizei malen etc., die dann halt an irgendeiner Straßenecke steht und dann sich nicht traut einzuschreiten. Oder wenn man halt auch mal erwischt wird in Italien oder in Spanien oder in Griechenland, ist es nicht so das Problem, weil für die Strafverfolgungsbehörden ist es meistens viel zu anstrengend, da irgendwelche Papiere nach Deutschland weiterzuleiten. Insofern kann man da auch mal quasi von der Polizei erwischt werden, mit denen dann ein Teechen trinken und dann halt auch wieder entlassen werden. Natürlich kann man auch da mal was kassieren, also so ein paar Schellen oder ein paar sowas von Securities oder so, kann mal sein, dass es ein bisschen physischer wird als hierzulande, obwohl hier auch so physische Konfrontation ab und zu mal passieren kann. Aber da ist jetzt nicht so, dass man da richtig aufpassen muss, dass man da nicht Strafen akkumuliert. Eine andere Stadt, in der wir waren, worüber wir auch ein Video veröffentlicht haben im Internet, war Napoli. Letztes Jahr, und das war auch eine tolle Erfahrung, einfach allein wie die Stadt funktioniert und das total belebt auf den öffentlichen Plätzen ist und Graffiti da eigentlich super reinpasst. Wir hatten eigentlich immer gute, fast nur gute Begegnungen mit Menschen. Wir konnten uns auf den Straßen betrinken. Es kamen Passanten vorbei, die gefragt haben, was wir da machen oder super fanden oder sogar gefragt haben, ob wir nicht noch Grüße für sie ranschreiben könnten. Und das ging am helllichten Tage. Und wir hatten das Gefühl, wir sind so eins, können eins werden mit der Stadt und das, was wir machen, passt in das Leben hier rein. Wir konnten uns auch relativ offen zeigen, ohne große Probleme. Und einmal in Napoli wurden wir noch erwischt, da wurden wir kontrolliert etc., da wurden irgendwelche Namen aufgeschrieben, da sind die Bullen wieder abgezogen und dann haben wir aber die Dosen noch gehabt und haben das Bild dann noch fertig gemalt. Also es gibt, genau.
Ja, super spannend. Danke für den Input dazu. Und das spiegeln die Videos, die auch ich von euch schon gesehen habe, auf jeden Fall wieder diese Napoli-Lebendigkeit zum Beispiel. Fand ich auch sehr passend, schön umschrieben. Denn ihr seid halt sehr rege auch aktiv in Sachen Merch und auch im Videocontent. Wie hat sich denn die Entwicklung der Marke OneUp vollzogen? Seht ihr da Diskrepanz zwischen den analogen, so im Verborgenen stattfindenden Graffiti-Handwerk in Anführungszeichen und der neuen und den neuen Optionen der Darstellung seiner Kunstaktion?
Ja, ich weiß nicht, ob man so von Diskrepanz sprechen kann, das hat sich auf jeden Fall sehr verändert. Also ich war auch vor kurzem, waren wir auch auf so einer Ausstellung zu diesem, also es hieß Klassentreffen Ost, Graffiti 1990 bis 2000. Und da hat die Kuratorin dann auch beschrieben, dass wie schwierig es war, die einzelnen Fotos zusammenzusammeln und mit den Leuten wieder in Kontakt und dass auch so zum Beispiel Boxen vergraben wurden und so Fotos dann kaputt gegangen sind und man da irgendwie gar keine Überlieferungen mehr hat dann oder die verloren hat. Und also ich würde schon sagen, dass sich vor allem in den letzten 5 oder in den letzten 10 Jahren durch Instagram, durch Videos und durch bessere Technik, also dass man einfacher Videos herstellen kann, schon sich massiv auch Graffiti verändert hat oder die Vermittlung, also dass halt auch Leute jetzt nicht nur praktisch dann in Kosmos Berlin, sondern dann ein bisschen wie in Paris, in Bangkok, in Sydney und ja, in Leipzig wissen auch, was in Berlin geht und andersrum, also auch so die, der Austausch zwischen so, hey, was hat wer gerade gemacht oder was machen einzelne Crews gerade schon sehr sich verändert haben durch durch Medien und ja, also dadurch halt ja, zum Beispiel OneUp auch sehr viel, dadurch, dass halt viele Videos halt auch produziert werden, sehr viel Medienpräsenz auch bekommen hat und dann ja.
Ja, es ist, also die Diskrepanz ist dann teilweise schön, aber man hat natürlich in einer, so in einer bestimmten Sprüher-Szene, sagen wir es mal so, den Trainwritern, da gibt es ja Leute, die das überhaupt nicht feiern, halt so dieses Instagram und Fotos hochladen etc. Und dann gibt es immer schön ab und zu, wenn man mit so Leuten spricht, immer so ein bisschen Reibereien, wenn die halt sagen, ey, euch ist der Style doch gar nicht wichtig, nur diese großen Humpen und Hauptsache die GoPro sitzt wichtig. So, also da gibt es schon so quasi so eine Reiberei in der Wahrnehmung, weil man sich viel mediale Aufmerksamkeit einkassiert. Und bei Leuten, wo es wirklich um das reine Style-Writing oder so geht, da geht es dann halt eher darum, dass man nur quasi so eine bestimmte Community adressiert, die halt auch dasselbe macht und die dann nicht so mit Medienaffinität nicht so viel anfangen können. Aber ich glaube, bei uns ist halt das Spannende, dass man halt auch so mit Leuten in Kontakt kommt, die halt nicht so viel mit Graffiti zu tun haben und dann da so eine Interaktion herstellt, dass man halt so andere Diskussionen führt mit, okay, wo man halt die Illegalität so ein bisschen quasi diskutiert. Also ist es denn wirklich schlimm, was da passiert? Oder wenn es halt jetzt so ein Hochglanzvideo ist, dann kriegt man so eine andere Legitimität für die Sache. Und so diese Diskussionsräume sind eigentlich spannend, die man da sich eröffnet mit den Videos etc.
Ja. Ja, für uns ist natürlich genau dieses gemeinsame Label natürlich auch wichtig für die Zusammenarbeit, weil wir ja bewusst auf einen individuellen Style verzichten, zumindest wenn wir OneUp Bilder machen. Einzelne von uns machen dann auch ganz andere Sachen, privat oder als Einzelpersonen oder als Teil von anderen Gruppen oder wie auch immer. Aber das OneUp-Projekt ist natürlich so auf klar lesbar, soll möglichst viele Leute nicht ansprechen, sondern überhaupt erkennbar sein. Ich weiß, dass viele Graffiti auch gar nicht lesen können, weil sie einfach die Formsprache nicht entziffern können, weil für die es einfach nur geschwungene Pfeile und Farbwirrwarr ist. OneUp ist klar verständlich, viele kennen das, Wiedererkennungswert. Hat natürlich auch den Vorteil, dass Leute, die in andere Länder reisen, die Sachen da auch sehen und dann Verbindungen zwischen den Bildern gezogen werden ziemlich schnell. Und eben auch, was ja einerseits die Kritik ist, dass es oft eben sehr simpel ist, ist ja auch gerade eben der Vorteil, wie ich finde, auch um zu betonen, dass es nicht um das Bild geht, sondern eigentlich die Umgebung wichtig ist. Also, dass es eben wichtig ist, zu zeigen, in welchem Kontext das Bild steht. Und manchmal fände ich es schade, ich glaube, wenn die Bilder nicht mehr so mehr ortsangepasst wären und mehr kodiert oder so, dann würde die Aufmerksamkeit auf das Bild gelenkt werden, aber das wollen wir manchmal gar nicht. Wir wollen auf den Entstehungsprozess, wie ist das da hingekommen, was ist die Umgebung und man sieht ja auch auf den Videos eben viel immer die Umgebung, das Leben und so weiter und so fort und das ist eben das, worum es aufgeht. Und die Gefahr natürlich ist immer klar, ist es eine Sprache, die auch Firmen oder kommerzielle Labels benutzen, aber es ist sozusagen ein Spiel, das wir spielen. Und mit dem wir auch bewusst umgehen.
Ja, und vor allem, ich glaube, was man noch sagen sollte, ist, dass halt einfach durch Videos schon sehr viel mehr praktisch von der Aktion, also das davor, wie auch die Leute zusammen so eine Aktion durchführen, also wenn man eine Notbremse zieht, also wie man da hinkommt, wie man dann den Zug anhält, wie alle Leute zusammen in 3 Minuten was zusammen malen und dann das dann abhauen. Also es ist schon sehr viel, also es sind schon so Inside-Blicke, also im Gegensatz zu, sag ich jetzt mal, Trainwriting, die das halt eher so sehr im Verborgenen stattfindet und man praktisch als außenstehende Person dann nur, wenn überhaupt, das Panel dann sieht, wenn man in die U-Bahn einsteigt, aber dann halt, und ich glaube, da kriegt man halt schon so viel mehr Einblick, auch für Außenstehende, würde ich sagen. Also es ist Vor- und Nachteil, würde ich meinen. Also ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen, dass man das eine, dass, ja, dass man das auch ablehnen kann. Also,
ja, die Gefahren der medialen Aufmerksamkeit und die Spuren im Internet birgen ja auch einige Gefahren. Und wie lassen sich denn für euch das Nutzen dieser modernen Techniken wie Drohnen mit digitalen Fußabdrücken vereinbaren? Also Instagram und Co. sind ja einfach auch wichtige Hebel geworden, wie ihr jetzt gerade auch schon angerissen habt, um eure Messages dann durch die Welt zu tragen. Überall in der Welt werden dann Instagram-Fotos auf jeden Fall gelesen. Habt ihr denn irgendwie Social-Media-ExpertInnen irgendwie, die denn so Content pflegen? Oder so, dass ihr da so gut und breit aufgestellt seid?
Wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall Leute, die sich gut auskennen und das auch gut machen. Wie gesagt, wir sind ein großes Netzwerk und von Anfang an war wichtig bei uns, bei der Gruppe, nicht nur bei der Doku, eigentlich schon vor der Dokumentation, dass wir natürlich extrem aufpassen müssen mit dem, was wir machen, dass wir möglichst wenig Spuren hinterlassen. Das war einfach klar, dass es mit zur Arbeit dazugehört. Und als es dann losging, vor allem mit der ganzen Digitalfotografie, hatte das natürlich den... Also natürlich konnten wir auch mehr Fotos machen, aber wir hatten vor allem auch ziemlich schnell viele Tools, um uns besser zu schützen. Also sowas wie früher eben Fotos in irgendwelchen Gärten verbuddeln zu müssen. Das kann man halt umgehen, indem man Festplatten verschlüsselt, indem man eben auch seine Wohnung sauber hat, möglichst keine belastenden Sachen in seiner Meldeadresse hat. Es gibt inzwischen auch genügend Möglichkeiten, digital verschlüsselt zu kommunizieren, Mails zu verschlüsseln, auch anonym Postfächer zu haben und so weiter und so fort. Und da ist natürlich so die Technik ein großer Vorteil. Also gerade, ich weiß eben, was für Mühen frühere Writer-Generationen hatten, so in den 80er und 90er Jahren. Und
ja, also zu dem Social Media Auftritt, also es ist natürlich, es gibt Leute in dem Netzwerk, die sich darum vorwiegend kümmern, also das, aber es ist auch natürlich, wenn man den Instagram-Account anschaut, sieht man ja auch eine Diversität, also das ist schon unterschiedliche Sachen da und nicht alle sind immer praktisch, also steht auch für so eine Heterogenität in der Gruppe, dass halt manche Leute dann einige Posts nicht so gut finden und andere besser und
Ja, auf jeden Fall. Können wir noch ein konkretes Beispiel nennen? Also, es gab mal ein paar Leute von uns, die so eine Hausfassade malen konnten bei so einem Festival. Und dann wurde dann halt so ein schickes, buntes Bild da dran gemalt. Und im Nachhinein stellte sich raus, dass das ein Gebäude von der Deutschen Wohnen war, die das dann halt werbetechnisch ausgenutzt hat. Und wir haben halt so ein paar Leute in der Gruppe, und das ist halt auch so ein bisschen Zeichen der Diversität, die halt so linkspolitisch aktiv und engagiert sind und dann eher so mit der Deutschen Wohnen eigenen Kampagne sympathisieren. Und die fanden das halt nicht so toll, dass man denen halt noch sozusagen Werbung für die Leute macht, die man eigentlich enteignen will. Insofern aber insgesamt sehe ich das persönlich so sportlich, weil es ja auch geil, oft einmal hat man halt in so einem Zusammenhängen halt Leute, die halt so ähnlich gepoolt sind, in einer Bürgerbase leben und bei uns ist es halt so, dass Leute so aus verschiedenen Kontexten mit so verschiedenen ideologischen Visionen da zusammenkommen und dann halt auch diskutieren, vor allem in der jüngeren Vergangenheit verstärkt und das ist, glaube ich, was Cooles. Und dann wird sich halt so ein bisschen gekloppt, so um das, was auch mal gepostet wird, was ja auch keine einfache Sache ist, weil das ja quasi eine mediale Darstellung ist von einer großen Gruppe, die halt in einem Kanal quasi gebündelt ist.
Yo, yo. What's up? Are you good, everybody? I hope everybody's good, yeah. Okay.
Are we all in position?
Yes, we are ready.
We start in 1 minute.
Like there's a soldier.
Watch out for the police.
Is it on?
Yeah.
Can you ask the street team what is the situation?
Drone is in here now.
Go, go, go.
Keep out the trash. Team street is on the move.
Mission starts in 20 seconds.
The drone is there.
The drone is right around the corner. It's coming now. It's coming now. And go. You're ready to go.
Könnt ihr ganz kurz nochmal zusammenfassen, sagen, wie kam es denn eigentlich zur Idee und der Umsetzung dieses aufwendigen Videos in Athen? Das ist ja ein für mich schon sehr prägnantes Beispiel von, was kann man alles mit Graffiti und den neuen modernen Tools, was kann man machen? Was Spannendes, authentisch und trotzdem total abgefahren. Also wie kam überhaupt die Idee dazu?
Ja, Würde sagen, dass auf den Reisen ja immer Videos, meistens oder es wird ja dokumentiert und dann entstehen manchmal daraus Videos und ich glaube, da war auch so in, praktisch in der Kommunikation mit zusammen, die ja eine extrem gute Filmemacherin ist. Ja, da in dem Gespräch kam auch, dass man halt so ein Video, so ein One-Shot-Video mal machen könnte und dass es halt einfach auch so ein Next-Level-Graffiti-Video geben könnte und ja, und ich glaube, dass es halt One hat sich dafür sehr gut, also in diesem Video zeigt sich ja die ganze Diversität an Methoden oder halt Aktionen, die wir machen. Also die einen machen Zug, die anderen machen Streetbombing, die dritten machen Rooftop, die vierten streichen hoch und so weiter. Also der Feuerlöscher und so, und da konnte man halt, also dann war, glaube ich, die Idee geboren, so in einem Video halt einfach mal so die unterschiedlichen Sachen zu zeigen und das halt einfach in, mit einer extrem guten, also in so einem One-Shot als neues, als neuen Schritt, also in der medialen Repräsentation. Und ja, so ist es entstanden und es war für alle, glaube ich, auch in der Umsetzung einfach so mal auf was ganz anderes. Also es hat, es war manchmal auch einfach ein bisschen anstrengend mit der ganzen Koordination, aber insgesamt hat es halt krass viel Spaß gemacht, weil es halt plötzlich so, okay, illegale Aktionen und das dann auch noch getimt, dass also alles gleichzeitig passiert. Und dann, dass halt auch noch die Kamera steht, also praktisch wie so eine Live-Action, also ohne Schnitt, was oder wo man halt sagt, das dann danach bearbeiten kann oder so, sondern das musste halt einfach irgendwie alles sitzen. Und es war unglaublich herausfordernd, aber halt auch richtig geil, fand ich.
Also eine lustige Anekdote zu dem ist auf jeden Fall zu uns von Bekannten zu betragen, der eine U-Bahn-Rolka, der im Video gemalt wurde. Da sieht man ja auch die Securities, die quasi an der Straße stehen und den anderen zuschauen, wie sie Streetbombing machen. Und die sind ja dafür da, dass man da eigentlich aufpasst, dass da kein Zug bemalt wird, obwohl es trotzdem immer gemacht wird. Auf jeden Fall ein paar Wochen später oder ein paar Monate später kam halt ein anderes deutsches Team dahin, um da auch quasi eine U-Bahn zu bemalen. Und die haben sich dann irgendwie mit den Securities dann gesehen und die Securities meinten, ja, cool, One-Up, und haben so nach oben gehalten. Und wahrscheinlich ist, dass sie einfach dieses Video gesehen haben und sich dann halt irgendwie auch mit dem Video dann identifiziert haben, weil dann halt ihre U-Bahn-Station, die sie beschützen, halt positiv dargestellt in einem schönen Graffiti-Video auftaucht.
Und sie sind auch mit drin.
Genau, sie sind auch mit drin und feiern das dann halt. Das ist vielleicht ganz, ganz lustig, dass sowas dann auch machen kann. Also wir haben vier Missions gestartet, wo wir in den öffentlichen Raum gegangen sind, um die Kampagne zu supporten. Leave no one behind. Uns geht's hier ein verhältnismäßig gut in Europa. Wir können uns distanzieren von Menschen, die gegebenenfalls diesen Virus haben. Das ist hier in diesen Camps überhaupt nicht möglich, weil dort so viele Menschen auf engstem Raum zusammengefärscht sind. Wir haben teilweise 1300 Leute auf einem Wasser, haben jetzt beispielsweise in einem Camp in Moria. Ja, mit solchen Aktionen positionieren wir uns klar gegen aufkeimendes rechtes Gedankengut und faschistische Tendenzen in unseren Gesellschaften. Wir haben vor knapp 100 Jahren hier in Deutschland die größte Scheiße erlebt, die man sich nur vorstellen kann. Daraus sind eben diese Menschenrechte fixiert worden und die sollten universal für alle Menschen gelten. Wenn eines Tages hier in Europa die Hütte brennt und dann irgendwie quasi unsere Enkel oder Kinder hier weg müssen, dann hoffe ich auch, dass da auf der anderen Seite von dem Zaun jemand ist, der sich für die einsetzt oder denen übers Wasser hilft oder denen eine warme Decke und eine Flasche Wasser in die Hand. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zusammenhalten. Also es ist wichtig, dass es anderen Leuten gezeigt wird, damit auch junge Menschen animiert werden, das ist vielleicht zu tun.
Hashtag leave no one behind. Spreadet die Message, nehmt euch Spüldosen, Kreide, Pinsel, Feuerlöscher, scheißegal, Hauptsache, die Stadt wird wohnt, Hauptsache, der Spruch ist überall zu lesen. One United Power, nicht nur in Graffiti, sondern auch in der Politik. Guckt, welche NGOs es gibt, die sich engagieren. Guckt, welchen Support die brauchen, sei es, wenn ihr jetzt nicht die finanziellen Mittel habt. Guckt, dass ihr Social-Media-Kanäle unterstützt. Informiert euch, geht raus, tut was.
Ich würde dann zur letzten Frage kommen, und zwar die Politisierung und Positionierung ist in euren Graffitis ja erfreulich regelmäßig anzutreffen, und Themen wie Seenotrettung, ArbeiterInnenkämpfe, Klimaschutz, LGBTQI, Sternchenrechte und anderen sind Themen, die ihr aufgegriffen habt. Erobert ihr euch die Stadt Berlin durch eure Arbeit irgendwie auch wieder zurück, neben Häuserwänden halt auch im digitalen Bereich, also dadurch gewissermaßen so, dass ihr euch in den Köpfen der Leute auch wieder so mehr rein implementiert, sozusagen das als eine extra Methode benutzt. Und dazu so Kinder aus meinen Graffiti-Workshops kennen alle OneUp, ob jung von 8, 9, 10, 11 oder älter. Ja? Dadurch ist so ein akzeptierenderer Zugang zu den ganzen illegalisierten Graffiti da. Und die sogenannten Mitte der Gesellschaft ist irgendwie zugänglicher geworden für diese irgendwie so vor euren Vandalismus als für den anderer Crews, habe ich das Gefühl. Ist so in sowas gewollt, gewünscht? Und wie sieht denn eure Revolution aus?
Bei OneUp ging es von Anfang an in erster Linie darum, eben um dieses gemeinsame Malen von diesem Kürzel. Und es steht im Vordergrund nach wie vor und wird es, davon gehe ich mal aus, auch immer so bleiben. Bei den politischen Sachen ist einfach, dass, ich meine, wir haben alle auch nebenher, machen wir auch noch andere Sachen, engagieren uns mal mehr oder weniger. Und das hat sich jetzt in letzter Zeit einfach dadurch gehäuft, dass wir das Gefühl hatten, dass es so notwendig ist, dass es so die Zeiten waren, auch mal so das Wort zu ergreifen oder so. Es war jetzt gerade mit diesen ganzen Geschichten mit AfD kommt auf, es gibt einen Rechtsruck, die EU-Außengrenzen-Situation, auch das Lager in Moria, wo wir die Leave No One Behind-Kampagne mit unterstützt haben. Das waren einfach alles Situationen, wo wir dachten, wir können nicht schweigen, wir haben eine relativ große Reichweite als Künstler oder als Künstlergruppe, und die wollen wir auch nutzen, um auch mal wenigstens ein Statement von unserer Seite zu liefern oder eben auch vielleicht in dem Fall von den Moria-Camps eine Sache zu pushen, die viel zu wenig in den Medien war. Gerade jetzt bei den Zeiten, gerade Anfang März, Februar war es, glaube ich, als auch gerade losging mit Corona, mit Lockdown, die ganze Zeit von Solidarität geredet wurde und eigentlich kein Mensch über die ganzen Geflüchteten geredet haben, die da in Elendsbedingungen immer noch leben im Übrigen. Und das natürlich auch dann wichtig ist, halt mal Flagge zu zeigen, denke ich. Aber ich muss dazu auch sagen, es ist auch wirklich eine Stärke von unserer Gruppe, dass wir sehr divers sind. Und ich finde, Graffiti muss nicht unbedingt politisch sein. Es gibt Leute, die das ganz eindeutig trennen, die sagen, halt, sich zu engagieren ist das eine, malen ist was anderes. Da gibt es auch viele unterschiedlichste Gründe nochmal dafür. Und es gibt auch welche, die wollen dann einfach nur malen und dass das so ihre Erfüllung im Leben ist. Einfach reisen, malen, coole Sachen zusammen machen, eine gute Zeit miteinander zu haben, die Wände bunt zu machen, die Städte bunt zu machen und dass es auch total legitim ist. Und ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt vorhaben, eine Kampagnengruppe zu werden, aber es muss auch gar nicht unter unserem Namen laufen. Ich finde manchmal auch schade, wenn politische Messages jetzt an eine Künstlergruppe oder an einen einzelnen Künstler gekoppelt werden.
weil das ja große Bewegungen sind, die auch nochmal von vielen getragen werden und das auch manchmal blöd ist, wenn Künstler sich da mit ihrem Label so in den Mittelpunkt rücken oder um ihr Image zu pflegen oder warum auch immer. Und aber das ist eben ein großes Thema und jetzt gerade dieses Jahr 2020 war es irgendwie so, die Welt brennt und irgendwie kam es mir persönlich komisch vor, in der Situation bunte, spaßige Bilder zu malen. Aber ich hoffe, das ändert sich wieder.
Oder beides. Ja.
Also ich muss dazu sagen, dass auf jeden Fall bei uns in der Gruppe dann immer so lebhafte Diskussionen darum gibt, also ob man es überhaupt verbindet, wie man es verbindet. Also ich glaube, insgesamt ist bei allen so das Herz am linken Fleck. So insgesamt, also man weiß, dass man halt irgendwie rechte Faschobewegungen wie den Front National oder die AfD einfach kacke findet. Man weiß, dass man gegen Homophobie ist. Gut, mit dem Sexismus, da ist immer noch so eine Sache, weil ab und zu werden doch irgendwelche Sachen gepostet, irgendwelche sehen sind, die dann halt so ein bisschen objektiviert dargestellt werden, was auch ein Problem ist. Und es gibt insgesamt die Debatte, es gibt halt einfach bei uns ein paar Leute, die halt Bock haben, das zu kombinieren, also die politische Message sozusagen mit dem Graffiti. Obwohl man sich jetzt wirklich anguckt, wenn man den Instagram-Account anguckt, ist 95% klassisches Graffiti. So. Und ab und zu gibt es halt politisches Messages dazu. Und die Debatte ist halt, ob man das nicht einfach trennt. Es gibt Leute, die nicht so viel mit diesem, wenn es halt so ein tieferes Engagement ist, also ein Engagement für Initiativen oder für komplexere Themen, dass das so ein bisschen kontrovers ist oder man hat sich nicht damit auseinandergesetzt, man will nicht jemand anders was aufpropfen. Aber das ist so, die Debatte an sich darum, die finde ich persönlich auf jeden Fall super spannend. So, und das, teilweise kann man das auch nicht, also wenn man sagt, man trennt es, dann passiert es dann doch wieder impulsiv, wenn irgendwas passiert, was einen so mitnimmt, dass man dann wiederum was dazu machen will. Also keine Ahnung, dass der George Floyd Holocaust, der in Belgien da gemacht wurde, von einem Assoziierten von uns, das war auch so impulsiv, das war nicht abgesprochen, es wurde einfach gemacht, weil das einfach quasi das bestimmte Thema war, obwohl wir jetzt auch keine krassen Experten in Richtung Polizeigewalt in Amerika sind, aber das wurde dann einfach gemacht, weil man einfach das Gefühl hatte, das nimmt einen mit, das ist so ein relevantes Thema, das kommt sogar auch in Polizeigewalt hier in Deutschland, das ist ja auch eine Sache, die eigentlich auch verhandelt werden müsste. Insofern, glaube ich, ist es nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es wird weiter, also so wie bei uns, als auch nach offen, glaube ich, kontrovers verhandelt werden. Und genau dieses Spannungsverhältnis finde ich gut, dass es ausgetragen wird.
Und dazu kommt halt auch die Frage, oder was halt auch diskutiert wird, ist, dass halt durch die Videos oder durch Instagram ja schon eine extreme Reichweite und was du ja auch meintest, also Kids aus deinem Graffiti-Workshop kennen One-Up oder du hast auch gefragt, ob praktisch die Crew anerkannter ist in der gesellschaftlichen Mitte, auch noch, wenn man diskutieren kann, was eine gesellschaftliche Mitte ist, aber und da spielt halt die Frage eine Rolle, also will man das nutzen, um halt Messages, die halt wichtig sind oder wenn man halt gerade, was ja betont wurde, jetzt brennt Moria oder da muss, also das Elend ist da so, dass man einfach diese Kanäle nutzt, wenn man so viele unterschiedliche Gruppen erreichen kann und dann kann ich natürlich, finde ich persönlich, finde ich es wichtig, dass man über dann den Umweg über Graffiti Sachschaden dann doch irgendwie Leute erreicht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute, die halt einfach nur Graffiti machen wollen, das dann sagen so, hey, das ist einfach unser Kanal für Graffiti und nicht für was anderes. Und also die Diskussionen sind spannend und bringen uns, glaube ich, auch alle weiter. Und wir versuchen halt, das auszubalancieren, dass es halt, dass in unserer großen Gruppe und alle, die sich zugehörig fühlen, dass praktisch jeder zu Wort kommen kann und man sich da auch manchmal streitet, aber dann halt letztendlich da eine gute Message rüberkommt. Und noch zu deiner Frage, ob wir praktisch anerkannter sind oder unser Vandalismus oder Hauptsache Sachschaden anerkannter ist gesellschaftlich als von anderen Crews. Da haben wir vorhin drüber auch gesprochen und ich glaube, dass es halt so ein bisschen medienmanipulativ ist, also dass halt wenn Leute, die nichts mit Graffiti zu tun haben, dann aber ein schönes Video dazu sehen, dass sie das irgendwie, dass es dann eingänglicher oder es sieht nach Spaß aus, nach Fun und dass da praktisch vielleicht die Wahrnehmung ein bisschen manipuliert wird, dass es gar nicht so schlimm ist. Und dann aber andere Graffiti, die halt einfach nur diese in den Straßen sehen und vielleicht ästhetisch nicht ansprechend sehen, dann irgendwie scheiße finden. Aber ich glaube, es ist halt so ein bisschen so die Verpackung, die halt Leute halt auch manipuliert. Aber man muss es ja auch nicht nur negativ sehen, sondern es vielleicht werden dadurch ja auch Impulse gesetzt, dass halt sich insgesamt die Wahrnehmung von Graffiti dann doch ändert, also in so einer Langzeitperspektive, dass halt, aber ich glaube, dass halt, ja, insgesamt ist ja schon ein Trend zu sehen, auch am Kunstmarkt, dass halt Graffiti gesellschaftlich anerkannt wird, langsam, was natürlich auch dann wiederum die Frage stellt, ob man das halt überhaupt will, so, ob man halt so eine gesellschaftliche Anerkennung anstrebt oder ob halt Graffiti genau an sich an sich Ausdruck von gesellschaftlichem Dissens ist, also dass man ja nicht die Gesellschaft ist die Revolution, sondern dass man halt schon was anderes sein möchte und das halt auch ausdrücken möchte und da einfach auch auf die Anerkennung ein bisschen, also die nicht will, noch ein bisschen scheißt oder so. Ja.
Ja, es ist ein Spannungsfeld. Es gibt ja bei uns auch intern, es gibt Leute, die halt irgendwie extrem coole und geile ansprechende Figuren malen und schöne Bilder mit schönen bunten Bildern. Es gibt Leute, die komplett drauf scheißen und die sagen, ich will lieber stempeln. Wie gesagt, dieses Label Hauptsache Sachschaden ist so ein internes, was ab und zu gebraucht wird. Oder wenn man halt einfach dann irgendwelche U-Bahn-Waggons komplett dicht chromen, dann sieht das erstmal nicht schön aus für so ein gemeines Auge. Und darum geht es ja nicht, dass es schön ist, sondern es geht erstmal darum zu stören, einfach den Betrieb irgendwie dann lahmzulegen, den normalen kapitalistischen, dreckigen Alltagstrott irgendwie zu stören und auch den öffentlichen Raum halt anders zu sehen. Und da kann man genauso, man kann halt irgendwie ein schönes buntes Bild malen, den Leuten irgendwie gefallen. Man kann aber auch einfach mit einem Feuerlöscher irgendwie so eine sterile, krankenhausmäßige Hauswand besudeln und sich dann den öffentlichen Raum aneignen, der genauso von anderen Werbetreibenden in Beschlag genommen wird, ohne dass die Allgemeinheit gefragt wird. Und das prasselt auf einen nieder, ohne dass man da was mitzuentscheiden hat. Und bei uns ist dann einfach Payback, wenn wir dann quasi sagen, wir gehen bomben oder sowas, dann oder Feuerlöschertext machen, dann wird gesudelt und dann ist es dreckig und dann soll das auch Leute animieren, das denen gleich zu tun. Das ist wiederum vielleicht ein positiver Effekt, wenn man halt schöne Bilder malt und schöne Videos macht, dass dann halt kleine Kiddies dann animiert werden, sowas als normal zu erachten, das dann zu machen, obwohl es natürlich illegal ist. Das ist vielleicht so ein positiver Effekt. Das ist wie zum Beispiel die kleine Cousine von meiner Freundin, die dann, mit der ich dann halt legal malen war und die es dann halt so schön empfunden hat, weil wir ein paar Blümchen gemalt waren, hat dann einfach den Marker genommen und dann einfach so an die Rolltreppe dann gemalt. Dann muss die Mutter sie zurücknehmen und sagen, nee, also das macht man jetzt hier nicht. Aber genau diesen Impuls, den will man ja quasi irgendwie wecken bei den Leuten, damit irgendwie alles bunt wird und gleichzeitig auch besudelt ist. Hauptsache, unsere Vision ist ja, dass möglichst viele Leute sich kreativ ausdrücken sollten und rausgehen und malen, coole Zeit miteinander haben, das eben mittels Graffiti auch nach außen zeigen und vor allem die Leute selber entscheiden, was schön ist oder nicht und oder was sie für schön finden und sich das nicht diktieren lassen sollten von einer Polizei oder von irgendwelchen anderen Institutionen und selbst wenn es Kunsthochschulen sind oder was auch immer, sondern ebenso sich die Welt selber gestalten, bunt zu malen, die Stadt zu gestalten, in der man lebt, in der man wohnt, mit anderen Leuten zusammenzukommen, denen zu begegnen. Und ja, es ist halt einfach, natürlich geht es um Spaß und was produzieren durch die Bilder und mal mit mehr und weniger positiven Vibes, aber ja, Graffiti ist schon halt auch eine Lebenseinstellung und eine Art, die Welt zu sehen und zu entdecken.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank für eure spannenden Einblicke und wir wünschen euch weiterhin stabiles Schaffen.